Interception.
Touchdown!
Der Football Talk.
Die wöchentlichen News aus den NFL Divisions auf meinsportradio.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Interception im Football Talk auf meinsportradio.de. Die Playoffs sind angefangen, die Wildcard Round ist vorbei. Die ersten Spiele sind gespielt und wir gucken jetzt natürlich auf die Divisional Round, aber natürlich auch machen wir einen Rückblick auf die Spiele vom Wochenende. Was ist passiert? Welche Mannschaften sind weitergekommen? Und ganz wichtig, wie heiß sind sie? Welche Chancen haben sie? Die vier Teams, die ein Bye hatten, die nicht gespielt haben, wie können sie sich schlagen? Dazu habe ich mir zwei Gäste eingeladen, die mit mir darüber philosophieren werden. Das ist einmal der Florian, einmal der Clemens. Hallo, ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Ja, ihr beiden, ich würde anfangen in der AFC, in der Division, die vielleicht in der Conference, die etwas schlechter ist, finde ich, und fangen an mit dem Spiel vom Samstag mit der Kansas City Chiefs gegen die Tennessee Titans. Was die Titans gewonnen haben, Florian, aber dank eines unglaublichen Comebacks 18 Punkte Rückstand, das war wirklich ganz, ganz stark, was die Titans in der zweiten Halbzeit gespielt haben.
Ja, es war ein extrem starkes Spiel von den Titans in der zweiten Halbzeit. Die Chiefs waren dafür in der ersten Halbzeit gut. Aber in der zweiten Halbzeit haben die Titans ganze 4 Mal den Ball nur gehabt und ja, sie haben 3 Touchdowns erzielt und am Ende vom Spiel haben sie dann die Zeit runtergelaufen. Man muss natürlich dazu sagen, es gab auch einige kontroverse Entscheidungen, die das Spiel leicht hätten kippen können, denn es ist ja 22-21 ausgegangen und da ja waren durchaus 2-3 Schiedsrichterentscheidungen, die, wenn sie anders getroffen werden, dann Kansas City zum Sieg helfen. Wenn man da drauf schaut zum Beispiel, es war durchaus eine fragwürdige Entscheidung der Titans, direkt 2-mal auf die Two-Point-Conversion zu gehen. Hätte man da jeweils den Extra-Punkt geschossen, dann wären sie 3 Punkte vorne gewesen. So mussten sie es am Ende nochmal beim letzten Touchdown über die Two-Point-Conversion versuchen, sind dort auch gescheitert und hatten dementsprechend nur einen 1-Punkte-Vorsprung. Und ja, das ganz Bittere wäre natürlich gewesen, oder es war so, dass Mariota nach hinten geschubst wurde und dann irgendwann an der 25-30-Yard-Linie haben die Schiedsrichter den Spielzug sozusagen tot gepfiffen, weil sie gesagt haben, ja, da passiert nichts mehr, er wird immer weiter nach hinten geschoben. Dann hat er aber den Ball gefummelt und eigentlich ja ist er für 2 Punkte returned worden. Das heißt, somit wäre Kansas City eigentlich in Führung gegangen. Und auch später dann, als Derrick Henry gelaufen ist, gab es erst einen Fumble, was für einen Touchdown returned wurde. Aber auch dort wurde geruled, dass er eben schon am Boden war und es deswegen kein Touchdown war. Und ja, die Titans den Ball zurückbekommen haben. Und auch schon in der ersten Halbzeit gab es einen Sack-Fumble, der genau so passiert ist, dass noch 1:58 oder so zum Spielen waren. Und es war ja Forward Progress, das heißt, es konnte die Schiedsrichter konnten es sich nicht nochmal anschauen. Die Coaches konnten auch nicht challengen, auch weil es dann in der 2-Minuten-Warnung schon drin war und da ja nur noch die Schiedsrichter Plays nochmal anschauen können und dementsprechend haben sie so auch Glück gehabt, weil das eigentlich auch dann noch Punkte geworden wären für die Kansas City Chiefs und eben keine für die Titans. Trotzdem, in der zweiten Halbzeit war es eine sehr starke Leistung von den Titans und ja, die Chiefs haben das Spiel in der ersten Halbzeit zwar bestimmt, aber dann einfach gnadenlos ja abgeschmiert.
Ja, gnadenlos abgeschmiert, fasst du es, glaube ich, ganz gut zusammen, wenn man mal sieht, die Kansas City Chiefs haben in der zweiten Halbzeit nicht einen einzigen Punkt erzielt, also sie haben ihre 21 Punkte alle in der ersten Halbzeit erzielt. Und das sah eigentlich wirklich gut aus, Clemens, aber wenn ich mal gucke, sie haben den Leading Rusher der NFL in Kareem Hunt, der darf nur 11 Mal laufen, kann ich nicht verstehen.
Nee, ich auch nicht, und das ist auch wieder das, dass Andy Reid eigentlich ein Trainer ist, den ich sehr mag. Er ist sehr konstant, aber das ist auch wieder sein Problem, denn er ist konstant gut. Er ist aber nicht sehr gut, weil gut, er war mit den Eagles mal im Super Bowl, aber einmal und auch da kann man es aufs Coaching schieben, dass es dann nicht gereicht hat. Und sonst ist er immer so im Bereich von, sagen wir mal, 8-8 bis 11-5. Und das ist eben ja nicht sehr schlecht, aber auch nicht sehr gut. Und ja, sein Play-Calling ist oft merkwürdig. Auch er hat es ja dann an Matt Nagy abgegeben, der ja jetzt nicht mehr bei den Chiefs sein wird nächstes Jahr, sondern bei den Chicago Bears als Head Coach. Und das ist das Problem. Ich habe immer das Gefühl, Andy Reid setzt seine Waffen falsch ein, ist eindimensional. Travis Kelce hatte sich ja dann verletzt und danach war es dann vorbei. Also ich denke, wenn Kelce im Spiel bleibt, gewinnen die Chiefs das auch. Natürlich auch noch bitter mit einem Punkt verloren und Harrison Butker hat einen 48-Yard-Field-Goal an den Goalpost geschossen. Das ist natürlich auch sehr unglücklich. Und was man auch noch dazu sagen muss, es gab ja einen legendären Touchdown in diesem Spiel von Marcus Mariota zu Marcus Mariota. Und das Lustige ist, ich habe mir an dem Samstag, wo das Spiel war, am Morgen eine Diskussion gesehen. Da hat jemand gefragt, wer denn der bisher einzige Spieler war, der einen Touchdown zu sich selbst gepasst hat. Da habe ich mir das nochmal angeschaut. 1997, Brett Johnson zu sich selbst, ganz zufällig, und an dem Abend, 20 Jahre später, passiert das wieder. Unfassbar, aber er war da wahrscheinlich auch schon mit dem Fuß über der Line of Scrimmage, könnte man auch drüber reden, ob das nicht vielleicht ein Illegal Forward Pass war und dementsprechend dieser Touchdown auch hätte nicht zählen dürfen. Also ich sag mal, von dieser Seite und von den ganzen Umständen hatten die Titans riesiges Glück, aber am Ende haben sie es couragiert gemacht und die Chiefs haben auch einfach einen sicheren Sieg hergegeben.
Ja, genau, ich bin da auch bei dir. Ich habe auch auf Twitter die Diskussion angefangen, dass es kein Vorwurf passiert. Ich habe mir extra nochmal die Regel angeguckt, wie diesen Fall wäre. Und zwar ist es so, du musst mit deinem ganzen Körper hinter der Line of Scrimmage sein, wenn der Ball deine Hand verlassen hat. Ich habe mir das nochmal in Ruhe angeguckt und versucht auch langsam anzuschauen und das ist eigentlich nicht der Fall. Deswegen wundert es mich, dass es dann darüber nicht diskutiert wird, dass dieser Touchdown anerkannt wurde, weil ich hatte eigentlich das Gefühl, ich habe es auch gesehen, dass der ja über der Line of Scrimmage schon war. Aber ja,
also es wurde ja eigentlich schon ein bisschen darüber diskutiert. Also es war so, für die, die es vielleicht nicht gesehen haben, der vordere Fuß bei der Wurfbewegung von Marcus Mariota stand, wenn man jetzt die Line of Scrimmage hat, war ungefähr die Mitte des Fußes auf der Line of Scrimmage, der halbe Fuß war schon über der Line of Scrimmage, also er war schon ein Stück von, aber ja, ich sage mal so, so ein Play, da kann ich darüber hinwegsehen, auch regeltechnisch natürlich nicht, aber darüber wird keiner mehr diskutieren, weil so ein Play in den Playoffs, in so einem engen Spiel, dann der entscheidende Touchdown im Endeffekt, wer weiß, ob es das jemals wieder geben wird.
Ja, genau, das habe ich mir dann auch gedacht, dass es einfach aufgrund der Situation einfach nicht gefilmt war, es aber wirklich dann ja eine unglaubliche Situation war, das hat man wirklich, ja, du hast es angesprochen, das letzte Mal vor 20 Jahren gesehen und auch davor ja auch nicht, also ja, muss man sagen, wirklich gut gemacht, das muss man, Florian, man muss aber auch sehen, bei den bei den Tennessee Titans, Derrick Henry wirklich sehr gut gewesen, 23 Rush Attempts, 156 Yards und ein Touchdown mit dabei gewesen, ganz wichtiger Faktor zum Ende hin mit dem ganz wichtigen First Down, als 3rd and 10 war, da tut sich den First Down, da haben die Titans das Spiel gewonnen, aber auch mir ist aufgefallen, dass in der zweiten Halbzeit eigentlich Mariota das Spiel gemacht hat, mit No-Huddle-Offense gespielt und im Endeffekt ja die Coaches ihn einfach haben machen lassen.
Ja, genau, er hat quasi das ganze Team in seine eigene Hände genommen und großteils selbst entschieden, was er jetzt machen möchte und dementsprechend seine No-Huddle-Offense, die er auch im College schon äußerst erfolgreich ja für sich durchgeführt hat, jetzt wieder verwendet und ist schon beeindruckend. Er ist 24 Jahre alt in seinem dritten Jahr und hat da jetzt sein Team zum Erfolg geführt, ohne groß von den Coaches Hilfe zu bekommen. Das haben nicht viele Quarterbacks geschafft und dementsprechend wirklich eine gute Leistung von ihm. In der ersten Halbzeit hat er ja noch die Interception geworfen gehabt, wo eigentlich schon nach einem Genickbruch für das Team aussah. Und trotzdem in der zweiten Halbzeit dann wirklich stark zurückgekommen, hat auch noch seine Statistiken logischerweise verbessert und dann zum Schluss noch immerhin über 200 Yards geworfen. Und das Team souverän zum Sieg geführt. Aber mindestens genauso wichtig war in dem Spiel Derrick Henry, denn man muss ja sehen, normal haben die Titans immer ein zweigeteiltes Laufspiel, einerseits mit Derrick Henry, andererseits mit DeMarco Murray. Der ist aber draußen, weil er sich das Innenband, das MCL, gerissen hat und das wohl eine Verletzung dritten Grades ist, wurde gesagt. Also schon eher schlimm. Angeblich ist er DeMarco Murray Day-to-Day, das heißt, eventuell kann er spielen, ich gehe aber nicht davon aus. Und Derrick Henry hat es auch souverän gemacht und ja, wirklich gut alleine den ganzen die ganzen Snaps, die es gab, auf sich genommen und wirklich das ganze Spiel über ist er gut gelaufen. Auch in der ersten Halbzeit schon, also für die Titans ja noch nicht so gut lief. Er hat immer wieder seine Carries für 6-7 Yards hinbekommen und somit dem Team zumindest ein paar Yards verschafft. Und dann auch in der zweiten Halbzeit am Ende waren ja sogar zwei First Downs, die er im letzten Drive erlaufen hat. Und das war natürlich immens wichtig, dass sie so die Zeit runterspielen können. Und ja, auch sein Touchdown-Lauf über 35 Yards war natürlich eine starke Sache. Und ich meine, es ist grundsätzlich sehr positiv hervorzuheben. Karrierehöchstwert von 156 Rushing Yards. Jetzt erst das zweite Mal diese Saison, dass er mehr als 20 Carries überhaupt in einem Spiel hatte. Und er hat es wunderbar genutzt. 6,8 Yards, das ist Wahnsinn. Und das in einem Playoff-Spiel, besser kann er es eigentlich nie machen.
Genau, besser kann er nicht machen. Wichtiges Spiel, Top-Leistung gezeigt. Und genau das ist, was man von den Spielern sehen will. Finde wirklich ein absolutes Powerhouse. Und noch ein junger Spieler, ja noch. Also er ist noch nicht so alt. Also von daher werden wir mit Sicherheit den nächsten Jahr haben. Es wird noch einiges von ihm haben. Clemens, bevor wir jetzt in Pause gehen, noch ein Wort zu den Chiefs. Es ist jetzt schon wieder so passiert, dass sie wieder das erste Spiel in den Playoffs verloren haben. Sie können es irgendwie in den Playoffs nicht hinkriegen, ihre Form zu konservieren, Top-Leistung zu zeigen. Was muss jetzt in Kansas City passieren, damit es endlich mal damit passiert, dass sie mal wieder in den Playoffs gewinnen? Vor allem auch zu Hause.
Ja, was da passieren muss, das ist eine interessante Frage, denn genug Qualität ist an sich da. Und man kann auch davon ausgehen, dass sie mit Travis Kelce gewonnen hätten. Doch der Mann, der dafür verantwortlich ist, dass das ganze Talent zusammenspielt, das ist Andy Reid. Und obwohl ich Andy Reid sehr mag und er ein guter Coach ist, der immer ordentliche Ergebnisse bringt, muss ich ihn in die Kritik nehmen. Denn außergewöhnlich gut sind seine Mannschaften selten. Er ist zu berechenbar, Andy Reid. Er hat für mich, ich habe aber das Gefühl, er hat einen Gameplan und der muss durchgezogen werden. Und da kann er nichts dran ändern. Weil Kareem Hunt hat gefühlt immer entweder ganz wenige Carries, wie gegen die Titans, oder ganz, ganz viele. Meistens funktioniert es besser, wenn er ganz, ganz viele hat. Aber er ist da überhaupt nicht flexibel. Und dann hat eben die Verletzung von Kelce den Chiefs den Wind aus den Segeln genommen. Das war schlichtweg Fakt. Und sonst war auch immer Alex Smith ein gern gesehener Kritikpunkt bei den Chiefs. Aber das kann man diesmal überhaupt nicht sagen. Alex Smith hat ein tolles Jahr gespielt und auch gut gespielt. Und er kann diesmal keinerlei Schuld bekommen. Tyreek Hill zum Beispiel hat auch nicht gut gespielt, einige Pässe gedroppt und dann hatten ja Smith und DeMarcus Robinson eine gute Verbindung. Der hat dann ja auch kurz vor der Halbzeit noch einen Touchdown erzielt mit 4 Sekunden und der hatte dann in der zweiten Halbzeit auf einmal kaum noch Spielanteile. Da frage ich mich, was soll das? Bei Andy Reid passiert es viel zu oft, dass ein Spieler wirklich gut anfängt und dann auf einmal von der Bildfläche verschwindet. Und es ist einfach unglaublich bitter, 5-0 zu starten und dann gegen schwache Titans in der Wildcard-Runde rauszufliegen. Es wäre absolut nicht nötig gewesen, sicherlich. Es war auch einiges an Pech dabei, aber alles in allem muss man sagen, dass Andy Reid auf Seiten der Chiefs doch der ist, der am meisten auch dafür kann, denn zum Beispiel Travis Kelce kann überhaupt nichts dafür, dass er sich verletzt hat. Andy Reid muss irgendwie kreativer werden. Ich weiß nicht, inwiefern die Veränderung auf Offensive Coordinator jetzt was ändern wird, da Matt Nagy jetzt bei den Bears gelandet ist, als Head Coach, ob das was bewirken wird, aber irgendwie müssen die Chiefs ja nicht mehr so berechenbar sein in der Zukunft und dann hat diese Mannschaft eine große Zukunft.
Ja, dürfen wir sehr gespannt drauf sein, wie jetzt die entsprechend die Änderung kommen wird. Er hatte schon das Playcall abgegeben gehabt, Andy Reid, aber wie gesagt, er muss ein bisschen mehr, ja, ein bisschen die Konservativität einfach ein bisschen ablegen, um dann auch entsprechend in den Playoffs gewinnen zu können, mehr ein bisschen Risiko gehen und nicht konsequent dann Stiefel runterspielen, auch gerade mit Kareem Hunt, Rush Leader, ich sag's nochmal, in der NFL, da muss derjenige mehr Carries bekommen. Wir machen jetzt eine kurze Pause und gucken auf das zweite Wildcard-Game in der AFC, das Spiel zwischen Buffalo Bills und den Jacksonville Jaguars.
Daily Down Under, das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Ab dem 15. Januar täglich bei uns im Programm und als Podcast. Daily Down Under, die Australian Open auf meinsportradio.de. Batman hat Robin. Sherlock Holmes hat Dr. Watson. Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Und wir sind wieder zurück bei Interception, eurem Football Talk auf meinsportradio.de. Ich hab's gesagt, wir gucken jetzt auf das Spiel zwischen den Buffalo Bills und den Jacksonville Jaguars. Und das war ein Spiel, da sind nicht viele Punkte gefallen. Es ist 10-3 ausgegangen für die Jacksonville Jaguars. Und Florian, ja, man muss sagen, sie haben Glück gehabt, dass sie das Spiel gewonnen haben, aber es war einfach eine krasse Defensivschlacht von beiden Mannschaften.
Genau, man kann drüber streiten, ob es jetzt ein sensationelles Defensivspiel war oder ob es ein katastrophales Offensivspiel war. Es hatte auf jeden Fall teils seinen Charme zuzuschauen, weil die beiden Mannschaften waren sehr, sehr gut aufeinander eingestellt auf der defensiven Seite und haben sich da großteils komplett eliminiert. Also der Spieler zum Beispiel mit 6 Punts hintereinander angefangen. Dabei wurden immer, ja, meist nur sehr wenige Yards erzielt. Dann irgendwann sind die Bills doch mal ein bisschen dazu gekommen, was zu machen, aber dann hat Tyrod Taylor auch schon seine erste Interception geworfen. Und zwar interessanterweise zu Colvin, der schon sein 4. Jahr jetzt bei den Jacksonville Jaguars spielt als Safety und jetzt seine erste Interception gefangen hat. Das heißt, ja, das war ein sehr gutes Spiel, um seine erste Interception zu werfen, denn damit haben sie zwar dann den Ball bekommen, aber was dann drauf passiert, ist schon wieder, ja, sinnbildlich für das ganze Spiel, denn Interception wurde an der 35-Yard-Linie in der eigenen Hälfte gefangen, also in der eigenen Hälfte der Bills. Und dort hat dann natürlich Leonard Fournette erstmal den Ball bekommen. Er ist dafür einfach gar nichts gelaufen. Keine Yards hat er bekommen. Dann ein kleiner Screen Pass für -3 Yards und dann, ja, nochmal ein incompleter Pass von Blake Bortles, der ja auch keinen besonders guten Tag hatte. Fakt ist, dann stand es 4. und 13 an der Buffalo 38-Yard-Linie. Man hat sich aus gerade so Field Goal Range in eher keine Field Goal Range gespielt und der Ball würde für sagenhafte 22 Yards gepuntet. Dann, darauf hat es Buffalo sogar geschafft, mal einen Field Goal zu treffen und sie waren vorne. Ja, grundsätzlich das Spiel Low Scoring Game sieht man ja auch eines der niedrigsten Ergebnisse in den Playoffs, das es in der langen Zeit gegeben hat mit 10-3. Und die ein Ticken bessere Defense hat am Ende dann gewonnen mit den Jacksonville Jaguars.
Ja, genau, mit den Jacksonville Jaguars, die auch ein bisschen besseren Offense am Ende gespielt haben, beziehungsweise einen langen Scoring-Drive hatten, Clemens. Wenn wir uns mal angucken, Blake Bortles, wir haben gesagt, er darf wenig Fehler machen, hat er gemacht. Er hat nicht ein einziges Mal den Ball overgeturnt, also Interception geworfen, hat aber auch nur für 87 Yards geworfen und ist sogar für mehr Yards gelaufen mit 88 Yards. Also ja, Jacksonville gewinnt das Ding irgendwie, aber ja, nicht ganz voll.
Ja, Jacksonville konnte das Ding dann irgendwie gewinnen, aber wahrscheinlich auch dank des Faktes, dass Blake Bortles so viel gelaufen ist. Weil beide Defenses waren perfekt eingestellt. Sie haben keine großen Big Plays gemacht, die Jacks haben 2 Interceptions gehabt, das waren 2 getippte Bälle. Aber sonst einfach beide die Mannschaften haben ihren Gegner, dem Gegner ihre Stärke genommen. Sie haben das Laufspiel beiden weggenommen und so konnten sie das Passspiel dann bei mittelmäßigen bis schlechteren Starting Quarterbacks super kontrollieren. Das war dann überhaupt keine Schwierigkeit mehr. Und deswegen ist dann das Entscheidende gewesen, dass irgendeine Mannschaft irgendwas findet, um den Gegner aus dem Konzept zu bringen. Und das waren dann im Endeffekt die Jaguars, die es damit geschafft haben, dass Blake Bortles eben viel gelaufen ist. Da wussten die Bills nicht wirklich irgendwas dagegen zu tun. Und deswegen war es dann soweit, dass Blake Bortles für 88 Yards gelaufen ist, damit den Ball bewegen konnte. Und das ist im Endeffekt der Sinn von American Football, den Ball zu bewegen. Und das ist dann eben so gelungen, auch wenn es unorthodox war und vielleicht nicht unbedingt schön und so gedacht, aber es hat funktioniert und somit hat Jacksonville dann den Sieg einfangen können.
Ja, genau. Nochmal um zu verdeutlichen, wie schlecht Blake Bortles war. Er hat in der ersten Halbzeit 33 Yards geworfen, also für insgesamt 33 Yards geworfen. Das ist die wenigsten von einem Quarterback jemals in einem Playoff-Spiel passiert. Der bisherigen Rekord hatte Russell Wilson, also beziehungsweise ist das erstmal seit Russell Wilson, der hat damals 2014 im NFC Championship Game für genau 12 Yards in der ersten Halbzeit geworfen. Also man sieht, ganz, ganz wenige Yards helfen nicht immer unbedingt, um zu gewinnen, aber trotzdem hat es in diesem Fall gereicht. Clemens, das ist aber auch die entsprechend auch einzige Vergleich zwischen Blake Bortles und Russell Wilson. Aber gucken wir jetzt noch weiter auf die Buffalo Bills. Florian, ich möchte wieder zu dir gehen. Ja, das Running Game war eigentlich ganz gut. Man hat gesagt, wenn LeSean McCoy mit dabei ist, dann kann man durchaus gewinnen. LeSean McCoy 75 Yards, 19 Carries. Ist ganz okay, aber mir fehlt es halt so ein bisschen einfach von den Receivern. Wenn man das sieht, Tyrod Taylor hat für 134 Yards geworfen, 17 von 37 ist jetzt keine gute Completion Percentage, die dort rauskommt, also unter 50% am Ende. Aber mir fehlt auch einfach der Difference Maker im Passing Game. Kelvin Benjamin könnte derjenige sein, hat aber nur eine Reception für 9 Yards. Bester Receiver ist LeSean McCoy als Running Back, spricht dafür, dass es im Wide Receiver Corps der Bills überhaupt nicht stimmt. Wie schon die ganze Saison über nicht.
Genau, LeSean McCoy hat tatsächlich die meisten Yards gelaufen und gefangen bei den Buffalo Bills. Allgemein das Passspiel war fast schon nicht existent bei 134 Yards und so einer geringen Completion Percentage. Und du hast schon einen richtig schön rausgegriffen, nämlich Kelvin Benjamin. Er sollte ja eigentlich eine richtige Verstärkung für die Bills werden. Tatsächlich hat er jetzt in 6 Spielen in der Regular Season 216 Yards geworfen, auch im Playoff-Game jetzt. War das gefangen. Nichts, was ihn irgendwie nach vorne gebracht hätte. Er wird jetzt am Meniskus operiert, fällt dadurch 6 Wochen aus, aber jetzt ist ja eh erstmal Trainingsfreizeit, wenn dann halt im Fitnessstudio ähnliches, aber nicht mit den Teams. Dementsprechend eine gute Entscheidung, das jetzt zu operieren, vor allem wenn sie ihn wahrscheinlich ja wirklich beeinflusst hat, weil sonst ist so eine Leistung eigentlich nicht zu erklären. Ich hatte mir deutlich mehr von ihm erhofft. Denn er war ja auch als gewissermaßen Difference Maker geholt worden, als jemand, der die tiefen Bälle fangen kann, wenn der Ball weitergeworfen wird. Dafür war er eigentlich gedacht, zumindest in meinen Augen, damit Tyrod Taylor auch mal so eine Anspielstation hat. Daraus ist eher nichts geworden und dementsprechend ja eher einer der enttäuschenden Athleten da. Aber allgemein bei 18 gefangenen Bällen hatte LeSean McCoy 6 und die Rest hat sich aufgeteilt auf Leute, die 3, 2 oder 1 Ball gefangen haben. Also gar nichts und vor allem überhaupt keine Kontinuität. Das Einzige, was man noch positiv hervorheben kann, dass das Rushing Game mit J.D. McCoy immerhin ein Average von 3,9 Yards. Damit hat er Leonard Fournette in den Schatten gestellt, der wieder mal quasi ganz kalt gestellt wurde. Hat zwar auch 21 Carries gehabt, aber auch nur 57 Yards und damit 2,7 im Average. Also ja, keine besonders gute Leistung auf der Seite auch. Und grundsätzlich, es war wirklich ein defensivlastiges Spiel. Und auch Tyrod Taylors Vertretung hat wieder mal gezeigt, dass es ja nicht würdig ist, dass er ihn vertritt. Wir sprechen von Nathan Peterman, der ja auch schon in der Saison einmal reingekommen ist, ein Spiel starten durfte, dann 5 Interceptions in einer Halbzeit geworfen hat und dann wieder auf die Bank gesetzt wurde. Ich habe damals ja schon gesagt, das war eine absolute Schwachsinnsentscheidung, denn die Bills haben nach 18 Jahren endlich die Chance, in die Playoffs einzuziehen und dann setzen sie einen Backup-Quarterback ein, weil sie mit Tyrod Taylor, der ein solides Jahr gespielt hat und wirklich sehr wenige Interceptions vor allem geworfen hat, für ihn setzen sie jemand anders ein und der wirft als Dank direkt so viele Interceptions, wie Tyrod Taylor im ganzen Jahr geworfen hat. Und dementsprechend ein würdiges Ende für die Saison der Buffalo Bills, dass eben eine Interception ihre Saison beendet und zwar nicht von Tyrod Taylor, sondern von Nathan Peterman. Und, Entschuldigung, Jacksonville, klar, die Cornerbacks haben den Buffalo Bills Quarterbacks natürlich das Leben schwer gemacht. Hat man auch am Ende den Jalen Ramsey souverän gespielt, aber hat ein ganz starkes Spiel gespielt und da Nathan Peterman schön abgepflückt am Ende, um das Spiel zu beenden.
Ja, genau, du hast es, glaube ich, schon gut zusammengefasst. Florian Clemens, ich möchte jetzt mit dir ein bisschen eingehen. Also die Bills haben es jetzt zum ersten Mal in diesem Jahrtausend geschafft, in die Playoffs einzuziehen. Was fehlt ihnen noch, um es im nächsten Jahr vielleicht zu wiederholen zu können, beziehungsweise um dann noch konstanter und noch ein bisschen besser zu spielen?
Ja, man braucht einen Quarterback, zu dem man sich bekennt. Es sollte Tyrod Taylor meiner Meinung nach sein, weil er hat 4 Interceptions in der Regular Season geworfen, insgesamt dann 5 in knapp 450 Passversuchen. Peterman hat in 45 Passversuchen 6 Interceptions geworfen. Ich glaube, das sagt genug. Und dann sollte man die Defense stärken, die Linebacker-Position. Da hat man als einzigen Linebacker meiner Meinung nach, der in ein 4-3-System wirklich passt, den Outside-Linebacker Matt Milano, der jetzt Rookie war. Sonst gehören die eher alle noch ins 3-4-System, was man vor der Ankunft von Sean McDermott hatte. Und vielleicht noch versuchen, man hat ja 2 Erstrundenpicks und 2 Zweitrundenpicks, einen guten jungen Cornerback zu holen, den man dann gemeinsam mit Tre'Davious White da als tolles Corner-Duo stellen kann, weil man muss ja sagen, die Kombination Micah Hyde, Jordan Poyer ist schon vielleicht das beste Safety-Duo der Liga dieses letzte Jahr gewesen, weil die Bills wirklich das Team waren, was zwei Top-Corner, die auch gesund geblieben sind, hatte. Das gab es sonst eigentlich nirgendwo. Und wenn man das natürlich noch stärkt und die Linebacker stärkt, dann hat man eine extrem gute Defense. Muss natürlich auch ahnen, dass Kyle Williams vielleicht sogar aufhört, die Legende, der seit 2005 nur in Buffalo war, der jetzt mit einem Playoff-Spiel vielleicht schön abtreten könnte mit 34 Jahren, dass man da natürlich auf der Höhe bleibt, aber man hat viel Draft-Kapital, es sieht auch mit dem Cap-Space nicht so schlecht aus. Die Defense weiter verstärken, vielleicht auch die O-Line, weil die Bills leben vom Laufspiel. Receiver sehe ich jetzt nicht mehr so als großen Grund. Da hat man ja noch Jordan Matthews von den Eagles geholt gehabt, dann eben Kelvin Benjamin, der schon angesprochen wurde, und den Zweitrunden-Rookie Zay Jones. Das ist eigentlich ein ordentliches Trio. Da gibt es größere Needs bei Buffalo. Da ist zumindest Potenzial da, dass man da nicht das als Priorität Nummer 1 setzen soll. Wenn sich natürlich in der Free Agency oder im Draft in späteren Runden was ergibt, sollte man das auch nicht ablehnen.
Genau, dann haben wir das schon mal gut zusammengefasst zu den Bills. Mal gucken, wie sie das entsprechend dann umsetzen werden, was sie in der Free Agency machen werden. Das war jetzt zur AFC. Gucken wir jetzt da natürlich auch drüber zu den Wildcard Games in der NFC. Aber bevor wir da hingehen, haben wir noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Und zwar gibt es am Wochenende Live-Sport auf mein Sportradio.de in einer Sportart, die dem Football durchaus ähnlich ist. Wobei wir natürlich beide Seiten wahrscheinlich abstreiten würden, dass es Ähnlichkeiten gibt. Und zwar übertragen wir am Samstag, den 13.01. um 15 Uhr das Hinspiel des Continental Shields zwischen den Heidelberger RK und der Cataro Rugby Calvisano. Nachdem der HRK in der Hinrunde oder in der Vorrunde des Wettbewerbs Calvisano schon knapp besiegen konnte, versuchen sie sich jetzt im Hinspiel eine gute Ausgangsbasis für das Rückspiel zu schaffen. Also schaltet ein, guckt Rugby hört den Kollegen Andreas Dies dort und dann gucken wir, wie gesagt, gleich auf die NFC hier bei Interception, den Football Talk auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken, meinsportradio.de.
Es wird immer viel geschrieben und viel erzählt und hochsterilisiert.
90 plus on air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de.
Und wie angesprochen, gucken wir uns jetzt das Spiel in der NFC an, das erste von zwei Spielen dort, und fangen an mit den Rams. Clemens, die gespielt haben zu Hause gegen die Falcons, und ja, der Höhenflug der Rams ist schnell vorbei, 13-26 verloren. Das waren nicht so die Rams, die wir über die ganze Saison gesehen haben, auch gerade in den letzten Spielen, da lief wirklich gar nichts zusammen, gerade offensiv war das einfach nicht.
Ja, Stan Kroenke, der Owner der Rams, hatte da eben eine absurde Theorie, woran es denn lag, nämlich, dass sie keinen Heimvorteil hatten und dass sie ihr Heimvorteil erst haben, wenn sie dann in einem neuen eigenen Stadion sind. Ja, man kann jetzt überall Ausreden suchen, aber die halte ich jetzt doch für ein bisschen absurd. Ja, ich weiß nicht, ich hätte gedacht, dass die Rams das schon gewinnen und dann nächste Woche gegen Minnesota spielen und dann rausfliegen, aber es hat nicht gereicht. Ja, es ist ein sehr junges Team, ein sehr unerfahrenes Team, wenn ich mir hier mal die Offensive Players angucke, die einen Touch hatten. Davon hat keiner, ohne es jetzt nachgeguckt zu haben, jemals ein Playoffs-Spiel gemacht. Weil Robert Woods kommt von den Bills, haben schon geredet, die waren seit 99 das erste Mal dabei. Sammy Watkins kam auch von den Bills und alle anderen wurden in den letzten zwei Jahren von den Rams gedraftet. Das heißt, da ist einfach keine Erfahrung da. Von daher sollten die Rams jetzt sagen, sie haben ein ganz, ganz tolles Jahr gespielt. Sie haben in Seattle, wo Russell Wilson noch nie mit mehr als 7 Punkten verloren hatte, mit über 30 Punkten gewonnen. Sie haben absolut tolles Potenzial. Einen jungen Head Coach in Sean McVay. Und die Zukunft für die LA Rams ist riesengroß. Sie müssen das jetzt einfach hinnehmen, nämlich sagen, dass sie Erfahrungen gemacht haben und hoffen, dass es nächstes Jahr so weitergeht, dann in den Playoffs vielleicht weitergeht. Wobei ich sagen muss, es gibt da ein großes Problem für die Los Angeles Rams im nächsten Jahr.
Jetzt bin ich gespannt.
Und zwar der Quarterbacks-Coach Greg Olson wurde heute als neuer Offensive Coordinator der Oakland Raiders unter John Gruden vorgestellt. Und ich bin gespannt, wie sich das auf das Spiel von Jared Goff auswirken wird, wenn der wegfällt. Das ich könnte mir doch vorstellen, der war ja auch schon, Olson war ja schon vorher Offensive Coordinator in der Liga, ein erfahrener Mann, und dann, dass das wehtun könnte für Jared Goff und die Rams.
Das kann ihm mit Sicherheit wehtun. Da muss man jetzt mal abwarten, wie das entwickeln wird. Die nächste Saison, das muss man dann einfach mal Sean McVay, da darf man gespannt sein. Es gibt ja auch genug Leute, die das auch schon potenziell gemacht haben. Hier zum Beispiel auch ein gewisser Quarterbacks-Coach von den Chiefs, das sehr gut gemacht hat. Ob der dann natürlich dahin geht, ist die andere Frage. Gucken wir jetzt aber mal, Florian, auch zu diesem Punkt Unerfahrenheit. Also quasi du weißt halt nicht, was drauf ankommt, hat man auch gemerkt bei Sean McVay, wenn man sieht, Jared Goff hat 45 Pässe geworfen, es wurden nur 16 Mal gelaufen, auch wenn du mit Todd Gurley einer der MVP-Kandidaten dabei hast, da merkt man doch schon ein bisschen, er wollte einen Play machen, den er irgendwie, ja, was mit Sicherheit gut gewesen wäre, wenn er funktioniert hat, klar, aber er hat überhaupt nicht funktioniert, weil es ja einfach nicht so funktioniert, wie er es gerne haben wollte.
Ja, es war allgemein ein eher unerwartetes und ungewöhnliches Spiel für die Rams, denn einerseits, Todd Gurley hat im Lauf wirklich super funktioniert mit 7,2 Yards im Average, 101 insgesamt und das bei 14 Carries bloß. Hat mich auch überrascht, dass er so wenige Bälle bekommen hat und man hat am Ende vom Spiel auch gesehen, dass er nicht mehr ganz so fit war wie am Anfang. Also er war gut beschäftigt in dem Spiel. Lag auch daran, dass er 10 Targets hatte und von diesen 10 Targets aber gerade mal 4 Bälle gefangen hat und ja, damit insgesamt 10 Yards im Receiving Game gefangen hat. Dann ist er jetzt einer von 3 Spielern, die mehr als 10 Targets in einem Playoff-Spiel hatten und weniger als 10 Yards erlaufen konnten. Einer der anderen ist unter anderem Amari Cooper, der das letzte Jahr mit den Oakland Raiders geschafft hat. Das ist also ja eine Sache, die schon mal zeigt, was für die Rams nicht so gut funktioniert hat. Robert Woods und Cooper Kupp haben sehr gut gespielt, haben zusammen ungefähr 250, aber deutlich über 200 Yards gefangen und haben wirklich gut beigetragen. Und dann gab es aber noch 2 so Faktoren, die die Rams dieses bisher ausgezeichnet haben und die gründlich in die Tonne gegangen sind. Das eine davon sind die Special Teams, denn ja, bisher hatten die Rams eines der besten Special Teams der Liga, haben da auch gut Geld drin stecken, haben ja mit Greg Zuerlein, der mittlerweile auf IR ist, ja einen der besten Kicker der Liga, aber auch sonst das Blocking und alles, was dazugehört, hat da wunderbar bisher funktioniert. Jetzt war es aber so, dass sie schon in der ersten Halbzeit einmal nach einem Punt und einmal nach einem Kick auf den Ball gefumbled haben und beide Mal Atlanta den Ball ja recovern konnte und dementsprechend dann schon in Field Goal Range war. Beim ersten Mal war es noch so, dass der Ball zwar in der Red Zone gefumbled wurde nach dem Punt, aber Atlanta daraus eigentlich keinen Profit schlagen konnte, denn es war zu Beginn des Spiels und da waren beide Mannschaften noch ja sehr vorsichtig und haben nichts wirklich bekommen, weswegen sie dann auch nur in Field Goal geschossen haben. Aber dann der zweite Tor, das war dann nach dem Kickoff und das hat zu einem Touchdown geführt und dementsprechend stand es dann schon 13-0 und die Rams mussten einem für sie ungewöhnlich großen Rückstand hinterherlaufen, was dann auch nicht mehr funktioniert hat. Man kann da also sagen, ja, Blake Countess war es einmal und Pharaoh Cooper, der hauptsächlich die Kicks und Punts returned, die hatten beide einen schwarzen Tag, denn auch später im Spiel gab es immer wieder Kickoffs und Punts, die nicht gescheit gefangen wurden, die erstmal noch hochjongliert wurden und dann halt gerade so runtergekommen sind in ihren Händen. Dementsprechend, da war wahrscheinlich auch einfach die Unerfahrenheit oder ja, dieses andere Gefühl, weil es jetzt Playoffs sind, was ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Und das andere Problem für die Rams, bisher war es immer so in den Spielen, dass sie schon im ersten Drive wirklich Druck auf den Gegner gemacht haben. Wir haben ja wirklich in einigen Spielen diese Turnovers kreiert, direkt im Opening Drive. Spätestens beim Punt haben sie, ich glaube, 2 Punts im Opening Drive konnten sie blocken und für einen Touchdown returnieren, was natürlich schon mal eine sehr starke Ausbeute ist. Und auch so, ihre ersten Offensive Drives waren meistens sehr tief gespickt und da wurde der Gegner meistens direkt mal überrascht, sodass sie schon ganz zu Beginn diesen schönen Vorsprung hatten. Diesmal hat es aber eben nicht funktioniert, sondern sie hatten ihr erstes First Down, das war im Quarter erzielt, also reichlich spät und als sie dann schon ja 13-0 hinten waren und dementsprechend ungewohnte Situation für sie, dazu der Faktor, dass sie in den Playoff gespielt haben. Ja, und dann war es einfach zu viel Unerfahrung und das konnte dann auch, ja, der Head Coach, der für mich persönlich der Coach of the Year ist, Sean McVay, konnte es einfach nicht mehr reparieren. Da war es schon zu spät.
Ja, ist nicht für dich Coach of the Year, sondern für uns alle. Wir haben ihn ja alle als Coach of the Year getippt von unserer Redaktion und von daher würde mich überraschen, wenn das nicht werden würde, einfach aufgrund dieses Turnarounds, was er dort geschafft hat. Du hast angesprochen, Special Teams ist das Problem gewesen. 3 Pro Bowler, also 3 All-Star-Game fahren dürfen, sind dabei. Und ja, wenn es dann nicht funktioniert, wenn es dort Fehler gibt, dann ist das natürlich immer crucial, zumal auch die Field-Position sehr, sehr gut war. Aber Clemens, was man einfach den Falcons ankreiden muss, sie haben daraus nicht genug Kapital geschlagen. Also wenn man guckt, sie haben 26 Punkte Punkte macht, ja, aber sie haben halt viele Field Goals einfach geschossen. Sie haben insgesamt 4 Field Goals geschossen, Ryan wirklich sehr sicher, alle reinknallt, einer nach dem anderen ging da rein mit aus 54 Yards, war wirklich sehr, sehr sicher. Aber dadurch war halt immer eine Chance da für die Rams, in das Spiel noch wieder reinzukommen. Auch wenn sie es nicht geschafft haben, aber es ist trotzdem etwas, woran die Fans arbeiten müssen, dass sie, wenn sie die Möglichkeit haben, an der 30-Yard-Linie des Gegners zu starten, dass sie dann noch das entsprechende Touchdown machen.
Ja, normalerweise musst du da einen Touchdown draus machen, ganz einfach, um Momentum, das berühmt-berüchtigte Momentum auf deine Seite zu ziehen. Weil wenn das nämlich so ist, wie es in diesem Fall war, du holst zwar das Turnover in der Red Zone, aber verlierst vielleicht noch Yards und schießt nur ein Field Goal, dann denkt sich die Defense halt so wild. Nein, wir hatten jetzt einfach Glück, dass das gleich zweimal passiert ist und dass die Rams praktisch alles getan haben, um dieses Momentum auf Seite der Falcons zu tragen. Von daher, ja, das war, glaube ich, das Glück, würde ich jetzt sagen. Der erste Drive war nach einem Punt, der dann gefumbled wurde von Blake Countess, der den gemacht hat. Und da hat man dann eben 6 Yards draus gemacht. Nee, ja, 6 Yards hat man gemacht. Mit 2 Drahtläufen. Das war aber auch das Problem bei den Falcons. Sie spielen ja jetzt gegen die Eagles. Und die Eagles, kann man jetzt sagen, sie haben Nick Foles. Aber die Eagles haben die beste Run-Defense der Liga und die Falcons hatten 39 Läufe für 124 Yards und einen Schuss, aber nur 3,2 Yards im Schnitt. Und da muss man noch dazu sagen, da war ein 13-Yard-Endaround von Julio Jones dabei. Kommt der mal weg, sind wir bei 38 Läufen für 111 Yards und jetzt rechne ich mal ganz kurz, das sind keine 3 Yards pro Laufversuch mit Matt Ryan und den beiden Running Backs Freeman und Coleman. Das ist unterirdisch, wenn man das denkt, das Ganze in Philadelphia, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das gut geht, weil auch die Passing-Defense der Eagles ist gut genug, um gegen einen eindimensionalen und unwahrscheinlichen Matt Ryan gut zu spielen, den einen oder anderen Pick zu holen. Also das ist auf jeden Fall diese Sparte, wo sich die Falcons auf jeden Fall steigern müssen, wenn sie in einem möglichen NFC-Championship-Game spielen wollen.
Ja, da hast du recht. Da müssen sie noch ein bisschen steigern, aber nicht steigern müssen. Florian ist in der Defense, weil die war nämlich richtig gut, hat wirklich dafür gesorgt, dass die Rams Probleme hatten, auch wirklich gute Möglichkeiten auch geschafft, versucht, Todd Gurley einzukriegen. Der hatte so, wir sind zwei Jahre wirklich sehr, sehr gut, weil wo sie nicht aufgepasst haben, aber trotzdem haben sie ansonsten gut gespielt, haben immer wieder die wichtigen Stops gemacht, gerade natürlich das Mittel war das wirklich bombastisch stark. Muss man sagen, das gibt viel Hoffnung natürlich, wenn man jetzt nach Philadelphia fährt, um dort entsprechend viel Druck aufüben zu können, auf einen Backup-Quarterback Nick Foles oder vielleicht Nick Sutfeld, ist ja noch nicht sicher, ob er dann vielleicht auch irgendwie rein würde, da gibt es ja ein oder andere kontroverse Diskussionen drüber. Denkst du, dass dann auch die Defense in ähnlicher Form da sein, wo man überhaupt eine Chance haben will, um den Eagles zu gewinnen?
Auf jeden Fall, die Defense wird ganz wichtig sein, denn Philadelphia hat den Backup-Quarterback und da muss man natürlich Druck aufbauen, dass der nur schwer ins Spiel reinkommt. Ich wollte es eigentlich nachher noch ansprechen, kann es aber schon vorwegnehmen. Er wurde ja sogar im letzten Spiel gegen die Dallas Cowboys gebencht, nachdem er irgendwie die ersten von den 11 Versuchen gerade mal 3 oder 4 an den Mann gebracht hat und nur noch eine Interception dazu geworfen hat. Also wirklich ein katastrophaler Auftritt. Und ja, dann wurde Nick Foles gebencht und dementsprechend, ja, einerseits Sicherheitsmaßnahme, dass sich nicht verletzt, andererseits auch eine gewisse Reaktion darauf, dass es überhaupt nicht gelaufen ist. Und ja, das müssen die Falcons natürlich irgendwie ausnutzen. Generell sind die Falcons ein Team, das dieses Jahr echt schwer einzuschätzen ist, weil es kann immer mal passieren, dass sie explodieren, dass ein Julio Jones zum Beispiel plötzlich wieder ein 200-Yard-Spiel hinlegt und dann sind sie echt schwer zu schlagen. Das heißt, man hat es auch in dem Spiel jetzt gegen die Rams schon gesehen. Man hat schon früh versucht, Julio Jones immer gut ins Spiel einzubeziehen, auch durch diesen einen Laufversuch, der für 13 Yards ging zum Beispiel. Aber auch sonst seine immerhin 94 Yards inklusive einen Touchdown mit den Targets sind ganz ordentlich und da, so muss es auch weitergehen, weil man hat letztes Jahr ja gesehen, da hat Julio Jones phänomenal gespielt, noch deutlich besser, als er es dieses Jahr gemacht hat. Und wenn er eben wieder so eine besondere Leistung schaffen kann gegen die Eagles, dann sieht es auch gut aus, dass sie gewinnen können. Und dazu, klar, die Verteidigung muss selbstverständlich sein, weil die Eagles sind ein sehr ausgeglichenes Team, auch ihre Running Backs. Da haben sie ja auch die verschiedensten, die sie gut und variabel einsetzen können und dementsprechend auch da starke Attacken laufen können. Da muss Atlanta gegenhalten und wenn möglich auch diese Löcher schließen, die sie jetzt einem Todd Gurley immer wieder aufmachen, auch wenn es großteils ja schon sehr souverän verteidigt war.
Ja, genau. Wir wollen jetzt nicht zu tief in die Analyse gehen, weil wir uns noch in der Forschung natürlich drauf gucken wollen, wie das Spiel ausgehen wird, worauf es ankommt. Aber wir haben schon ein bisschen drauf angesprochen. Machen jetzt noch eine kurze Pause und kommen dann auf das letzte Spiel, das auch als letztes stattgefunden hat, das Spiel der Carolina Panthers bei den New Orleans Saints. Was die New Orleans Saints gewonnen haben, aber es war ein knappes Ding am Ende.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag auf meinsportradio.de. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Und wie bereits angesprochen, gucken wir jetzt auf das letzte Spiel der Wildcard Weekend. Die New Orleans Saints haben zu Hause die Carolina Panthers empfangen, haben das Spiel gewonnen mit 31-26, mussten aber am Ende noch ein bisschen bibbern, die Panthers die Möglichkeit hatten, das Spiel noch zu gewinnen, aber ja, Clemens, man muss sagen, die Saints haben es am Ende gerettet, weil sie gut gespielt haben und vor allen Dingen, weil ein Mann wirklich sehr, sehr gut in Form war. Das war ein gewisser Drew Brees, der ja quasi diese Mannschaft dahin getragen hat, wie man es auch von ihm kennt, zum Sieg getragen hat, weil die Running Backs Ingram und Kamara nicht so funktioniert haben, wie sie es eigentlich gewohnt waren aus dieser Saison.
Eben, das ist schockierend, dass das Laufspiel diesmal überhaupt nicht lief. Aber dann kommt eben Drew Brees, der für seine Verhältnisse statistisch nicht gut war, keine 5000-Yard-Saison und davon hat Drew Brees einige, sonst hat kein Quarterback in der NFL-Geschichte mehr als eine. Also dann, aber dieses Jahr brauchte er es nicht, weil er zwei starke Runningbacks hatte, die beide im Pro Bowl sind, aber gegen die Panthers haben die beide nicht funktioniert. Und dann hat er eben wieder geliefert, 23 von 33 für 376 Yards, zwei Touchdowns, eine Interception. Die Interception kurz vorm Schluss, als man einen Fourth Down ausgespielt hat, mit dem einen vierten und kurz, als man versucht hat, die Panthers da ein bisschen aufs Glatteis zu führen und dann eben damit das Spiel zu eisen und nicht den Panthers noch eine Chance zu geben, nochmal an den Ball zu kommen. Hat da nicht geklappt, aber im Endeffekt eine super Leistung von ihm. Und ich bin gespannt, was die Saints jetzt im Weiteren anstellen werden. Man muss natürlich jederzeit damit rechnen, dass mindestens einer der beiden Running Backs jetzt nächste Woche diese Woche in Minnesota wieder funktioniert. Und wenn dann Priest weiterhin so drauf ist, sind die Saints auf jeden Fall zu beachten. Da gibt's keinen Zweifel dran, weil die Defense ist ja nun wirklich nicht von schlechten Eltern.
Nee, auf keinen Fall. 4 Sacks insgesamt geholt, also viel Druck immer wieder gehabt auf Cam Newton, der sich auch wirklich schwer getan hat, der Oland nicht unbedingt ihn immer protected hat, aber wenn man sich mal anguckt, die New Orleans Saints hatten 46 Spielzüge gehabt im ganzen Spiel und haben pro Spielzug 7,3 Yards erzielt. Und das ist natürlich eine ordentliche Ansatz im Vergleich. Die Carolina Panthers haben nur 5,8 Yards geschafft und haben dadurch auch bei entsprechend mehr Spielzügen vielleicht ein bisschen mehr Yards am Ende erzielt, oder genau 3 Yards mehr, wenn man die Total Net Yards nimmt, aber trotzdem konnten das Spiel nicht gewinnen. Florian, ich muss auch sagen, die Defense hat gut funktioniert und auch gerade in der entscheidenden Phase zum Ende hin haben sie den wichtigen Sack, dass das Spiel auch entschieden war. Sie sehen wirklich sehr, sehr gut aus und das ist auch endlich für Drew Brees gut, dass er auch weiß, er hat den Defense, auf die er sich auch im Notfall verlassen kann.
Ja klar, also die Defense der New Orleans Saints hat dieses Jahr einen riesen Schritt gemacht im Vergleich zum letzten Jahr. Die waren ja häufig da in den Statistiken ganz weit unten zu finden, in den letzten, sagen wir mal, 5 Teams der Liga. Und dieses Jahr plötzlich funktioniert es wunderbar, unter anderem dank ihrem wunderbaren Draftpick Marshon Lattimore. Das ist natürlich ein Riesentalent, dass da die Defense verstärkt und auch grundsätzlich irgendwie funktioniert plötzlich alles gut zusammen und dementsprechend kann man sich da auch drauf verlassen. Und ja, du hast es schon angesprochen, das Ende vom Spiel war wirklich packend. Ich fand ja sehr amüsant die Interception, die Drew Brees geworfen hat. Gewissermaßen könnte man das als einen gepassten Punt sehen, weil es war Fourth Down und wenn die Carolina Panthers da den Ball nicht abfangen, sondern ihn einfach auf den Boden werfen, dann ist der Spielzug vorbei und ja, sie bekommen den Ball 15 Yards weiter vorne. Und wenn man dann überlegt, sie sind in ihrem letzten Drive noch bis ja an die 20-Yard-Linie, um genau zu sein, an die 21-Yard-Linie gekommen. Wenn man da jetzt hypothetisch mal die 15 Yards dazu rechnet, sind sie schon bei einer First-and-Goal-Situation, was das natürlich noch einfacher gemacht hätte am Ende. Dementsprechend da wirklich ja ein doofer Fehler der Panthers, der möglicherweise mit dem Spiel entschieden hat. Genauso wie dann Cam Newton halt am Ende eine dumme, böse Intentional Grounding-Strafe kassiert hat, wobei das seine einzige Chance war, den Sack zu vermeiden. zwei Plays darauf wurde er dann ja tatsächlich gesackt und damit war das Spiel vorbei. Aber auch zum Beispiel bei 3. und 23, also das vorletzte Spiel, der vorletzte Spielzug bei der Panthers, als er den tiefen Ball auf Devin Funches wirft, eigentlich ist dieser Ball fangbar. Er geht ihm mitten durch die Hände durch und wenn er den fängt, dann ist da ein Touchdown und dann hat Carolina das Spiel beinahe gewonnen, weil nur noch weniger als 20 Sekunden auf der Uhr sind. Aber ja, der Fehler lag nicht nur bei Cam, sondern auch bei seinem Receiver, der da eigentlich den Ball schon fangen müsste. Und ja, gewissermaßen war es also eine liegen gelassene Chance, denn sie hatten durchaus noch die Chance. Sie waren das ganze Spiel weit hinten und hätten es trotzdem noch gewinnen können. Deswegen, ja, große Chance vertan. Man muss natürlich noch kontrovers überlegen, ob Cam Newton überhaupt das Spiel zu Ende spielen hätte dürfen, denn er hat ja diesen bösen Hit kassiert und da ist nicht so ganz klar, ob das nicht eigentlich eine Gehirnerschütterung war oder ob er zumindest in die Kabine hätte gehen müssen, um da einmal durchs Concussion-Protokoll durchzugehen, denn wenn man die Sehne gesehen hat, das sah nicht gut aus, wie er dann nach einiger Zeit aufgestanden ist, zwar selbstständig vom Spielfeld laufen wollte, aber sich dann doch wieder hinsetzen musste. Eigentlich ja Voraussetzung dann, um wieder zu spielen, dass man erstmal durch das Concussion-Protokoll durchgeht und sich eben medizinisch versichern lässt, dass man keine Gehirnerschütterung hat. Das könnte auch noch Konsequenzen für die Panthers haben, ist meine ich noch nicht fertig ausgespuckt, was da jetzt passiert. Muss man auf jeden Fall darauf achten, wenn man Carolina-Fan ist, ob da nicht sogar eine Sperre oder ein Verlust von Draftpicks für nächstes Jahr kommt. Ja, auf jeden Fall, dadurch wurde das Spiel am Ende verloren, dass Cam Newton und sein Receiver nicht so optimal funktioniert haben, wie sie hätten funktionieren müssen, um das Spiel tatsächlich zu gewinnen.
Ja, genau, das Ganze wird untersucht. Wenn es da was Neues gibt, wird es natürlich auf jeden Fall bei uns hören, entweder auf TikTok oder hier in der Aufnahme, muss man mal gucken, wann das entsprechend rauskommen wird. Aber es ist das wichtig, dass das mal untersucht wird, weil es ist nicht zum ersten Mal, wo in dieser Saison wohl nachgedacht wird, ob man da nicht hätte das Concussion-Protokoll anwenden müssen. Das war auch schon eine oder andere Situation in der Saison gewesen, wo auch diese Kontroverse dann aufgetreten ist. Aber Clemens, wenn wir jetzt gucken aufs Spiel für die Panthers, ja, es war eigentlich irgendwie so ein Spiel für der verpassten Chance. Ne? So, Flo hat es angesprochen, die werden fallen gelassen in Bälle. Red Zone Efficiency ist nur 25%. Du hast den verpassten Field Goal von Graham ganz zu Anfang, wo es 3-0 stehen kann, aus Sicht von deinem Team, oder von Gernos ist richtig. Und wo du dann zwei Plays später den Touchdown kassierst von Ted Ginn, der gegen seine alte Mannschaft wirklich sehr, sehr stark aus, war insgesamt 4 Receptions für 115 Yards mit dem 80-Yard-Touchdown war natürlich mit dabei. Also ansonsten nicht so ein starker Faktor, aber trotzdem, es war, ja, wirklich diese Chancen, die man nicht hatte, genutzt und dann am Ende, ja, fehlt eigentlich dann die Punkte, weil, wenn du überlegst, die rechnen sich drei Punkte vom Anfang drauf, stehst an der 15, 21-Yard-Linie, musst dann gar nicht den vierten Spielzug ausspielen, sondern stellst den Kicker hin, da schießt das Ding rein, gewinnst 32-31, alles ist gut, du bist eine Runde weiter.
Richtig. Genauso sehe ich das auch. Der zweite Drive hat im Endeffekt den Panthers das Genick getroffen. Gebrochen. Denn bei Third Down hat ja Kalen Clay in der Endzone einen Pass fallen lassen, zunächst. Und dann hat Graham genau ein 25-Yard Field Goal geschossen. Verschossen. Also da muss man sagen, egal wie sie da Punkte aufs Board bringen, dann gewinnen sie das Spiel wahrscheinlich. Sehr bitter für die Carolina Panthers. Das wäre absolut drin gewesen. Auch die Statistik hat ja absolut für sie gesprochen, denn so waren die New Orleans Saints das erste Team seit den Dallas Cowboys 2009, das ein Team in einer Saison dreimal besiegt hat. Die Cowboys damals die Eagles und jetzt eben die Saints die Panthers, eben beide Regular-Season-Duelle und dann dazu noch ein Playoff-Duell. Gibt es nicht oft. Normalerweise, selbst wenn dann eine Mannschaft in der Regular-Season beide Spiele gewinnt sie dann, verliert sie dann in den Playoffs, weil das einfach so eng ist in der NFL. Und die Panthers hätten ja gewinnen können, fast müssen. Ich habe eigentlich gedacht, ich war mir relativ sicher, dass die Saints gewinnen, aber ich dachte, Cam Newton, wenn er wirklich gut spielt, was ich mir nicht vorstellen konnte, haben die Panthers eine sehr gute Chance. Er hat gut gespielt und er hat seine Mannschaft ja oft zurückgehalten, wenn es mal nicht lief. Aber diesmal muss man wirklich sagen, Cam Newton hat alles gemacht und der Rest der Mannschaft hat ihn einfach im Stich gelassen.
Ja, so würde ich es auch beschreiben, wenn man mal guckt an die Statistiken, 24 von 40 Bällen angekommen, also Wurfgenauigkeit jetzt nicht so gut, wobei natürlich sagen muss, auch einige Receiver die Bälle haben fallen lassen, aber trotzdem 349 Yards, zwei Touchdowns, dann noch für 37 Yards bei 8 Carries gelaufen. Also er hat dazu beigetragen, dass es wirklich möglich war, aber ja, wurde da ein bisschen im Schichtgemann, glaube ich, von das ganz gut beschrieben. Clemenceau ist richtig. Florian, jetzt zu dir. Jetzt haben die Panthers schon bekannt gegeben, dass es eine Änderung gibt im Coaching-Staff. Und zwar haben sie gesagt, dass Mike Shula und Ken Dorsey, also sowohl Offensive Coordinator als auch Quarterbacks-Coach, beide ja gefeuert worden sind, beide nicht mehr wiederkommen in der nächsten Saison. Ist das die richtige Entscheidung oder liegen die Probleme doch noch ein bisschen tiefer als nur bei den Coaches?
Ja, ich bin schon ein bisschen überrascht von der Entscheidung. Man hat, klar, vor der Postseason hat man gesagt, die Carolina Panthers können weiterkommen, wenn Cam Newton optimal spielt, denn die Offensive hängt komplett an ihm. Ja, so war es dann ziemlich auch. Er hat ja mit Christian McCaffrey jetzt vor allem in der zweiten Hälfte der Saison noch einen sehr guten Running Back wirklich gut auch einbauen können, der ja einerseits ein guter Running Back ist, andererseits sehr gut die Bälle fangen kann und dementsprechend so ein schöner sogenannter Dual Threat war. Trotzdem war das Spiel halt wirklich sehr abhängig von Cam Newton und dass man da jetzt die Koordinatoren feuert, ja, man kann natürlich versuchen, dass es jetzt, wenn man einen schönen neuen holt, besser wird. Bin aber noch ein bisschen skeptisch, weil ja, Cam Newton natürlich auch ein sehr spezieller Quarterback ist, der halt nur mal quasi wie ein Running Back agieren kann, so viel wie er läuft und zusätzlich halt sehr gute Pässe werfen kann. Man muss natürlich jetzt auch jemanden finden, der wirklich mit Cam Newton gut zu arbeiten kann, weil er, wie gesagt, eine spezielle Person ist. Auch von der Persönlichkeit her kommt er so rüber, dass er durchaus manchmal eher extravagant ist, manchmal eher speziell ist sozusagen. Die Panthers werden gut daran tun, wenn sie den richtigen Mann finden, der gut mit ihm arbeitet. Ansonsten, ja, Carolina war eigentlich zu keinem Punkt der Saison wirklich das Team, das man ganz oben auf der Super Bowl-Rechnung hatte. Trotzdem muss man sagen, nachdem sie letztes Jahr ja wirklich eine schwere Saison hatten, als Cam Newton auch verletzt war, sind sie dieses Jahr wieder ordentlich zurückgekommen, auch verdient dann am Ende tatsächlich in die Playoffs ja gekommen. Jetzt mit neuen offensiven Koordinatoren, wenn sie den richtigen Mann finden, dann kann es natürlich noch besser werden nächstes Jahr. Aber es war jetzt nicht das Team, wo ich am ehesten einen Wechsel tatsächlich gesehen hätte.
Ja, da darf man jetzt gucken, was passiert. Man wollte ja versuchen, dass Cam Newton mehr der Pocket Passer wird. Das hat aber nicht funktioniert. Natürlich auch ein bisschen dadurch bedingt, dass er auch in der Offseason eine Schulter-OP noch mit dabei hatte. Da darf man mal gucken, weil ich denke, Cam Newton wird nie der klassische Pocket Passer werden, wie es Andrew Brees zum Beispiel ist. Also muss man gucken, dass er zumindest eine gewisse Zahl an Pässe einfach anbringt, also dass er einfach seine Completion Rate ein bisschen nach oben geht, weil das ist wirklich unterirdisch, da muss man ein bisschen gucken, dass er noch ein bisschen mehr hinbekommt, aber das muss, glaube ich, auch in seinen Kopf rein, das hört man wohl rundherum, dass er nicht unbedingt derjenige ist, der als erstes da ist und als letztes geht, also darf man gespannt sein, was jetzt kommt für die Carolina Panthers. Die Saints sind, wie gesagt, weiter und damit kommen wir jetzt auch zu unserer Preview. Wir machen die kurze Pause und gucken dann voraus auf die 4 Spiele, die es gibt in der NFC 2 und in der AFC 2. Also seid gespannt, bleibt dran und dann hört ihr uns gleich wieder bei Interception im Football Talk zu den 4 Divisional Round Games.
Das 96-Spiel meines Lebens. Das neue Hannover-Liebt-Format mit Tobi. In jeder Folge erzählt ein neuer Gast von seinem Lieblingsspiel der Roten. Tiefpunkte.
Wir alle wissen, hatten wir ja ein paar Wochen vorher den tragischen Verlust von Robert Enke.
Höhepunkte.
Aber Kreuz, Asamoah, Linke, da schnellt man heute noch mit der Zunge.
Brennpunkte.
Man hat es eigentlich nicht so recht verstanden, dass man dann doch mit Fronzek in die neue Saison gehen wollte.
Hannover 96.
Eine akustische Reise durch den Fußball von Hannover 96. Das 96-Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Christian Oehmicke von Double Trouble, dem Darts Talk auf meinsportradio.de. Bei uns hörst du regelmäßig alles Wichtige zum Sport mit den Pfeilen. Wenn dir gefällt, was du hörst, schreibe gerne eine Rezension auf iTunes und bewerte unseren Podcast mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Wie gerade angesprochen, gucken wir uns jetzt die Spiele an in der AFC, in der Divisional Round. Das sind 2 Spiele, die wir haben am Samstag. Spiel in dem späten Spiel, um 8.15 Uhr euer Eastern Time in Amerika, spielt Tennessee Titans bei den New England Patriots und am Sonntag dann um 1.05 Uhr Eastern Time spielen dann die Pittsburgh Steelers zu Hause gegen die Jacksonville Jaguars. Und Florian, ich finde das Spiel der Pittsburgh Steelers gegen die Jacksonville Jaguars das spannendere Spiel, einfach weil die Pittsburgh Steelers in Woche 5 wirklich böse verloren haben gegen die Jacksonville Jaguars. und das schon zu bedenken geben sollte, wenn man jetzt Fans des Pittsburgh Steelers ist, und ich denke auch Hans-Peter, der ja auch Pittsburgh Steelers-Fan ist, hat mit Sicherheit Bissbangel vor diesem Spiel.
Oh ja, absolut. Ich freue mich auch schon richtig auf das Spiel. Mein persönlicher Favorit neben dem Spiel der Vikings gegen die Saints, und ich freue mich eben drauf, genau wegen diesem Spiel, das es schon in der Regular Season gab, als Ben Roethlisberger 5-mal abgepickt wurde und Jacksonville das Spiel sowas von souverän gewonnen hat mit 30-9 damals. Ja, ich bin wirklich gespannt, wie es diesmal passiert. Ich bin mir eigentlich sicher, dass die 5 Interceptions nicht wiederholt werden, weil so häufig passieren 5 Interceptions doch nicht und vor allem nicht an Ben Roethlisberger. Ja, Antonio Brown ist ein wichtiger Spieler, der in dem Spiel endlich zum Glück wieder fit sein wird für die Steelers, also genau rechtzeitig. Das heißt, dass er bei 100% sein wird und ja, besser könnte es nicht kommen, denn die Cornerbacks, die Jacksonville aufbieten kann mit Jalen Ramsey und AJ Boye, sind ja wirklich top, weil der eine hat 4 Interceptions gefangen in der Regular Season, der andere 6. Ramsey jetzt noch mit der Game-Winning-Interception gegen die Buffalo Bills. Und dementsprechend sind die auf allerhöchstem Niveau, wenn nicht sogar das beste Cornerback-Duo der NFL. Dazu kommen die Safeties der Jacksonville Jaguars, die auch jeweils 4 Interceptions haben. Das heißt, die Secondary ist wirklich extrem gut aufgestellt in Jacksonville. Und da bin ich sehr gespannt, wie die gegen die Offense der Steelers gegenhalten können. Das Entscheidende, aber das Problem, das ich sehe, ist, dass Blake Bortles, nachdem er in der Regular Season am Ende wirklich mal ein paar gute Spiele hatte, jetzt wieder angefangen hat, katastrophal zu spielen mit 80 Passing Yards. Wenn er wieder so eine Leistung bringt, gegen Pittsburgh, werden sie wohl keine Chance haben, denn ja, die Defense mag noch so gut sein, aber sie werden es nicht schaffen, Ben Roethlisberger, Le'Veon Bell, Antonio Brown, Martavis Bryant, Juju Smith-Schuster und welche offensiven Waffen es noch alle gibt in Pittsburgh, sie werden es nicht schaffen, die ohne Punkte zu halten oder halt bei 3 Punkten oder 6 oder so, sondern die werden schon mit der Zeit auf jeden Fall den einen oder anderen Touchdown erzielen können. Dementsprechend, ja, offensiv muss auf jeden Fall mehr kommen in Jacksonville, sonst sehe ich da keine Chance, auch wenn sie in der Defense wirklich eine der besten Einheiten, die es gab in den letzten Jahren, aufbieten können. Offensiv muss wirklich was kommen und ja, die Pittsburgh Steelers Offense gegen die Jacksonville Jaguars Defense, das wird ein großes Highlight werden.
Ja, Florian, hast du jetzt schon wirklich sehr viel, also auch sehr gut zusammengefasst, wie ich finde. Clemens, hast du noch was dazu zu fügen? Ich finde ja zum Beispiel auch wichtig, wer jetzt kommen muss, wobei man vielleicht zu viel verlangt, ist Leonard Fournette, der ja wirklich nicht gut aussah gegen die Bills. Ja, es ist im Endeffekt die Offense der Jaguars, die im Endeffekt der X-Faktor dieses Spiels ist. Wenn sie gut funktionieren kann und vielleicht 15, 20 Punkte hinkriegen kann, dann ist die Chance für Jacksonville Jaguars für mich auf jeden Fall da.
Ja, auf jeden Fall. Und Fournette, der für mich eine Enttäuschung war, der einfach nur unglaublich viel benutzt wurde, aber eigentlich unglaublich unproduktiv war bisher. Er hatte ein richtig gutes Spiel und das war gegen Pittsburgh. Dieses Spiel, wo man aber auch sagen muss, wo für Jacksonville alles lief und für Pittsburgh nichts lief. Von daher, ja, man wird es jetzt einfach sehen. Die Frage ist auch, wie wird Bortles drauf sein? Wenn er einen guten Tag hat, ist da viel möglich. Die Steelers Defense hat sich gefangen nach dem Verlust von Ryan Shazier. In der ersten Woche haben sie da noch 38 Punkte von den Ravens kassiert, die ja jetzt nicht für Offensivstärke bekannt sind. Dann die Woche drauf 27 von den Patriots und dann 6 nur von den Texans. Also wurde immer besser und ja, dann schätzt sich da die Jaguars irgendwo in der Mitte zwischen Texans und Patriots ein. Also sagen wir mal bei 15 Punkten, ja, ungefähr in diesem Bereich. Und jetzt ist die Frage, was kann die Jacksonville Defense mit Pittsburgh tun? Und Le'Veon Bell ist ein ähnlicher Fall wie Fournette dieses Jahr. Bekommt viele Bälle, aber ist nicht sonderlich produktiv. Jetzt ist die Frage, wie fit ist Antonio Brown wirklich? Weil wenn Antonio Brown nicht bei 100% ist, wird auch er gegen Jacksonville nicht große Erfolge haben, weil diese Defense einfach extrem gut ist. Und Jalen Ramsey gegen Antonio Brown, beide bei voller Gesundheit, das wird ein unglaublich tolles Duell. Und dann ist eben auch die Frage, wie Big Ben Roethlisberger abliefert, der ja im ersten Spiel zwischen den beiden Mannschaften einen rabenschwarzen Tag hatte. Und ja, es wird ganz eng und ich denke aber, dass sich am Ende die Playoff-erfahrenen Steelers knapp durchsetzen werden.
Gut, da hast du schon mal den Pick abgegeben. Jetzt möchte ich natürlich von dir auch wissen, Florian, wen nimmst du? Nimmst du auch die Steelers oder gehst du eher mit den Jacksonville Jaguars und setzt auf den Außenseiter?
Nee, ich werde auch auf die Pittsburgh Steelers tippen. Ich denke, dass die Offensive der Jaguars einfach nicht gut genug ist. Clemens hat es sehr schön gesagt, Leonard Fournette ist eine ziemliche Enttäuschung, weil seine Yard per Carry sind wirklich nicht besonders produktiv und dafür einen hohen Draftpick investiert, das hat sich nicht wirklich gelohnt für das Team. Deswegen, ich nehme die Steelers.
Gut, da bin ich bei euch. Ich würde auch auf die Steelers setzen. Ich denke, Jacksonville schafft das einfach nicht, weil einfach die Offense nicht produktiv genug ist, um in dem NFL mit Spiel mitzuhalten können, weil man durchaus 20 Punkte auflegen muss. Also sind wir uns dort einig und gucken jetzt zum zweiten Spiel. Sind New England Patriots gegen die Tennessee Titans. Ja, und Clemens, die Titans haben mich jetzt nicht zu 100% überzeugt gehabt in dem Sieg gegen Kansas City, auch wenn sie die zweite Halbzeit wirklich sehr gut ausgesehen ist. Aber warum denkst du, haben die Titans eine Chance, in New England zu gewinnen?
Weil sie über 60 Minuten so spielen, wie sie in Kansas City gespielt haben. Und zwar lassen sie Marcus Mariota eine Offense spielen, die sehr an die in Oregon unter Chip Kelly erinnert, und sie geben Derrick Henry für den Ball. Es ist nämlich so, es ist ein Segen und für die Titans, und wenn ich Titans-Fan wäre, ich würde hoffen, dass DeMarco Murray für inactive declared wird für das Playoff-Spiel in New England, weil umso mehr Bälle Derrick Henry bekommt, umso besser ist der. Der ist ein klassisches Workhorse. Das hat man auch gegen die Chiefs gemerkt. Am Anfang, ja, und irgendwann kamen dann die Läufe, wo er durchgebrochen ist. Und genau das brauchen sie. Und müssen einfach hoffen, dass die Patriots Defense wieder mal die Schwächen zeigt, die sie gezeigt hat. Und dann müssen sie eben defensiv diszipliniert sein. Und die Titans sind ein diszipliniertes Team mit die wenigsten Flaggen in der Liga. Und wenn das alles zusammenpasst, dann könnten sie vielleicht eine der größten Überraschungen der Playoff-Geschichte schaffen.
Ja, das darf man gespannt sein. Florian, jetzt darfst du sagen, warum die Patriots das Spiel gewinnen, wenn ich meine, die Defense wird mit Sicherheit nicht groß dabei helfen. Die hat bisher sehr, sehr enttäuscht, aber gerade die Offense sollte vielen Patriots-Fans sehr Freude bereiten.
Genau, ich würde mal einfach Tom Brady und Rob Gronkowski nennen. Aus diesen Gründen wird das Spiel schon mal zu einer gewissen großen Wahrscheinlichkeit gewonnen werden. Vor allem muss man sagen, es war wichtig für die Patriots, dass sie jetzt ihre Bye Week sozusagen hatten, denn Tom Brady war ja angeschlagen, hatte manchmal in der Achillessehne was und auch am Oberkörper noch eine kleine Verletzung. Die konnten jetzt beide auskuriert werden und dementsprechend wird er sehr fit sein. Und auch für Gronkowski, der ja auch immer mal wieder mit ein paar Verletzungen geplagt ist, dem wird die extra Woche Ruhe sehr gut getan haben und der wird fit auf dem Platz stehen und dementsprechend werden die beiden wahrscheinlich mal wieder ein Feuerwerk abbrennen. Und auch sonst, New England ist so gut aufgestellt, die sind haushoher Favorit in dem Spiel. Also normal gibt es eigentlich quasi keinen Weg, wie die Tennessee Titans da irgendwo vorbeikommen. Es kommt ja noch dazu, sie spielen in New England, das heißt auch noch Heimvorteil für die Patriots. Und ja, wenn man so mal nach Las Vegas schaut, in die Wettbücher, dort werden die New England Patriots als 13,5-Punkt-Favoriten angeführt. Das heißt quasi zwei Touchdowns und zwei extra Punkte. Und das ist schon ein riesiger Abstand für ein Playoff-Spiel. Dementsprechend sieht man schon, wie groß die Überraschung wäre, wenn die Tennessee Titans das Spiel gewinnen können. So empfinde ich es auch. Um eine Sache noch für die Titans hinzuzufügen, die Patriots haben immer noch die zweitschlechteste Rush-Defense der Liga mit 4,7 Yards per Carry, die sie zulassen. Das heißt, da könnten sich für Derrick Henry tatsächlich ein paar Lücken öffnen. Aber sonst spricht ja der Großteil tatsächlich für die Patriots.
Ja, das denke ich auch. Ich bin als Patriots-Fan, hoffe ich darauf, und das ist das Spiel, was ich eher haben wollte. Ich wollte nicht die Chiefs haben, die uns in der ersten Woche besiegt haben, auch wenn sie vielleicht nicht mehr in der Form sind, aber trotzdem wären sie mit Sicherheit unangenehm zu spielen gewesen. Auch die Jacksonville Jaguars wären ja nie gekommen, aber gegen die Bills auch nichts, ist auch eklige Spiele haben auch nicht gut immer gegen ausgesehen. Deswegen die Titans bin ich voll mit zufrieden. Ich denke, dass wir da auch als Favorit reingehen, das Spiel durchaus gewinnen können, gerade wenn Tom Brady in Form ist, wenn er fit ist, 100% da ist, und dann mit Gronk und dann auch einem guten Dion Lewis hitten. drin. Das kann gut auf jeden Fall gut funktionieren. Jetzt aber, Clemens, gab es diese Woche ja ein Thema, was aufgekommen ist. Es gab einen Artikel von ESPN von einem gewissen Seth Wickersham und der angebliche Risse zwischen Robert Kraft, Tom Brady und Bill Belichick gezeigt hat. Bevor wir jetzt, ich möchte jetzt nicht genau ins Detail eingehen, aber denkst du, das wird die irgendwie beeinflussen in ihrer Vorbereitung oder sind die einfach so professionell gut zu sagen, ja, so what, wir konzentrieren uns auf Football und machen unser Ding einfach?
Man sollte das Wort professionell nicht mehr verwenden und sollte sagen, wenn jemand professionell ist, er ist Bill Belichick. Also Bill Belichick ist für mich der Inbegriff von Professionalität und die anderen beiden sind nicht weit davon entfernt. Kraft und vor allem auch Brady, der da auch ganz gewissenhaft dran ist. Aber also Belichick ist wirklich einer der, da ist ja die Arbeit an erster Stelle und die Produktivität. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass diese erfahrenen Leute in irgendeiner Art und Weise beeinflusst. Und ich glaube auch nicht wirklich, dass es ansatzweise so schlimm ist, wie es dort war. Es mag mal gekracht haben, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Liaison auseinandergeht.
Okay, das ist schon ein bisschen auf eingegangen. Florian, wie siehst du es? Denkst du, ist an der Geschichte was dran oder ist das wirklich frei erfunden?
Ja, irgendeinen Ursprung wird es bestimmt haben, aber ESPN ist ja durchaus auch dafür bekannt, dass sie gerne mal eher, ja, durchaus gewagte Artikel schreiben, sage ich mal, und dementsprechend, es wäre natürlich sehr spannend zu sehen für die Liga, was passiert, wenn Tom Brady wirklich noch zu einem anderen Verein wechselt oder Bill Belichick zum Beispiel bei den New York Giants Head Coach wird oder so. Ich würde es verdammt gerne sehen, weil das eine ganz andere Würze in die ganze Sache bringen würde. Aber wirklich dran glauben tue ich nicht. Und ja, ich werde erst dran glauben, wenn ich es von einem NFL-Insider, der die offizielle Quelle nennt, oder wenn es tatsächlich von den Patriots oder dem jeweiligen Team verkündet wird, dann werde ich es glauben.
Ja gut, dann bin ich für etwas der am Skeptischen von allen wisst. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass irgendwie ein bisschen was dran ist. Auch wenn das nicht so schlimm ist, aber da gibt es einfach so ein paar Punkte, die ich halt nicht verstehen konnte. Dass Brissett weggetradet wurde für einen Bust-Receiver, macht überhaupt für mich gar keinen Sinn. Ich finde, er ist auf jeden Fall ein Quarterback, der ein Franchise führen kann. Vielleicht nicht ein Hall of Famer, aber auf jeden Fall ein solider Quarterback, der durchaus man dafür sorgen kann, dass ein Team in die Playoffs kommen kann. Mal gucken, wie er jetzt auch in der Situation mit den Colts klarkommen wird. Das mit Jimmy G, dass es nicht funktionieren wird, war dann auch klar, weil wenn er nicht spielen wird, dass er dann nicht bleiben wird, das hat auch Sinn gemacht. Er hätte vielleicht schon ein bisschen früher das traden können, weil es mit sich schon angedeutet hat, dann vielleicht noch das eine oder andere ein bisschen mehr raushauen. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass irgendwie was da dran ist. Ich meine, auch Sam Wickersham war auch sehr früh in diesem Thema dran mit den 49ers, wo Jim Harbaugh dann gegangen ist nach diesem Super Bowl-Geschichte. Also, ich beobachte das sehr genau und ich glaube auch im Moment, wo allen sagen, ja, ist nichts dran, das mag sein, aber ich warte einfach darauf ab, was in der Offseason passieren wird, weil mit Sicherheit wird jetzt keiner da sagen, ja, da ist es gut dran, das stimmt und so weiter, weil damit hat man genau das, was man nicht haben will und zwei Medienrummel und wird abgelenkt von dem wichtigen Spiel und ich denke, sie wollen nochmal alles daran setzen, möglichst weit zu kommen, weil es ist in der AFC möglich, diese Saison in den Super Bowl zu kommen und dann ja, muss man mal gucken. Ich bin sehr gespannt. Ich bin auch skeptisch, was in der Offseason passieren wird. Also schauen wir mal. Wir machen erst eine kurze Pause, gucken dann in die NFC zu den anderen beiden Spielen und schauen an, wer dort der Favorit ist, wer dort gewinnen kann und wann er das natürlich auch die Nummer 1 zieht. Philadelphia Eagles schaffen können mit einem Backup-Quarterback.
Hallo liebe Hörer, mein Name ist Yannick Lebherz. Ich bin Schwimmer der deutschen Nationalmannschaft und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website.
Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
Kaltschneuzig, der Wintersport-Talk. Aktuelle News und Ergebnisse von Curling bis Skeleton, von Alpinski bis Eiskunstlauf. Kaltschneuzig auf meinsportradio.de.
Und jetzt schauen wir auf die letzten beiden Spiele, die es am Wochenende geben wird in der Divisional Round zwischen den Atlanta Falcons, die nach Philadelphia müssen, zu den Eagles. Am Samstagabend deutscher Zeit ist das 10.35 Uhr. Und dann Sonntagabend, ungefähr selbe Zeit, nur 5 Minuten später um 10.40 Uhr nachts oder spätabends, spielen die Minnesota Vikings zu Hause gegen die New Orleans Saints. Und wenn ich ganz ehrlich bin, Clemens, ich finde das Spiel der Saints gegen die Vikings oder bei den Vikings viel spannender, weil es sehr, sehr ausgeglichen ist und ich dir nicht sagen kann, wer das Spiel vorher gewinnen wird.
Man kann es bei beiden nicht sagen, bei beiden Spielen aber aus unterschiedlichen Gründen. Bei den Eagles und bei den Rams eher, weil beide, bei den Eagles und bei den Falcons, weil beide Schwächen haben und die Frage ist, wer sich da durchsetzt. Aber ich freue mich unglaublich auf dieses Spiel zwischen den Minnesota Vikings und den New Orleans Saints, weil das sind für mich die beiden besten Mannschaften der NFL zurzeit. Die sind so komplett beide. Und ich glaube, wir werden da einen großen Spaß haben. Ein enges Spiel, gute Defenses, gute Offenses. Wird alles funktionieren und das wird, da freue ich mich einfach drauf. Das möchte ich jetzt eigentlich gar nicht totreden, dieses Spiel. Schaut euch das einfach an, liebe Zuschauer. Das wird Werbung für den Sport, den wir alle so lieben. Es wird wunderbar. Ich freue mich sehr drauf und ich denke auch, wer dieses Spiel gewinnt, ist für mich Favorit, in den Super Bowl einzuziehen, in der NFC. Und zumindest, wenn er es auch überzeugend gewinnt, für mich sogar der Favorit, auch die Vince Lombardi Trophy dann am 4. Februar in Minneapolis, wo ja dieses Spiel auch stattfinden wird, zu gewinnen.
Ja, da haben wir doch schon mal eine Ansage, Florian, von Clemens bekommen. Freust du dich ähnlich und wen siehst du vielleicht ein bisschen als Favorit, auch wenn es, glaube ich, sehr, sehr schwierig ist, einfach zu sehen, wer dort wirklich der Favorit ist?
Ja, ich freue mich auch schon sehr auf das Spiel. Das wird sicherlich ein besonders gutes werden. Wichtig für die Saints wird natürlich, dass Mark Ingram und Alvin Kamara zurückfinden. Und eine Verletzung, die man auch ansprechen sollte, ist der Offensive Tackle, der Left Tackle der Saints, Terron Armstead, hat sich, meine ich, im letzten Spiel verletzt und wurde jetzt schon als outgeruled. Das heißt, er wird nicht spielen können. Den müssen die Saints ersetzen. Wird natürlich besonders wichtig jetzt, weil die Saints haben eine extrem gute Offense, eine super Rushing Offense und die Vikings hingegen haben eine extrem gute Defense, erlauben die wenigsten Punkte in der Liga mit 15,8 und die wenigsten Yards per Game mit 275,9. Und ja, also in dem Spiel ist wirklich einiges drin und auch die Saints haben ja mittlerweile eine gute Defense und die Vikings hingegen auch eine gute Offense. Das heißt, es gleicht sich immer aus. Ich weiß wirklich nicht, wer das Spiel gewinnen wird, weil wenn die Saints mal ins Laufen kommen, dann, die können so gut laufen, dann erzielen sie ein paar Touchdowns auf dem Boden, nehmen extrem viel Zeit von der Uhr und die Vikings haben keine Chance. Es kann aber auch sein, dass die Vikings Defense so stark ist, dass die Saints nicht ins Laufen kommen werden und die Saints dann irgendwie gerade so noch aufholen müssen, vielleicht auch wieder über Drew Brees. Daher, der Ausgang ist weit offen. Es wird bestimmt ein super Spiel und ja, für die Vikings steht natürlich auch der Super Bowl in der eigenen Stadt quasi vor der Tür. Es ist möglich, es zu schaffen, als erste Franchise der NFL den Super Bowl im eigenen Stadion zu spielen. Man würde es ihnen natürlich auch gönnen, dass sie es schaffen. Bisher, die letzten Jahre oder eigentlich Jahrzehnte, hatten sie aber immer Probleme in der Postseason. Das heißt, da liegt auch ein gewisser Druck auf ihnen, dass sie diese Negativserie endlich durchbrechen. Und da steckt wirklich eine Menge drin in dem Spiel. Und der Sieger, ich schließe mich Clemens an, hat die besten Chancen, in den Super Bowl zu gehen.
Ja. Ich glaube, das ist auch zu diesem Spiel wirklich dann auch alles gesagt. Und dann gucken wir doch auf das andere Spiel, wo ja quasi dann derjenige, der dort gewinnen würde, ja denn der Verlierer von dem Conference Final wäre. Der Atlanta Falcons und den Philadelphia Eagles. Wir haben schon gesagt, beide Mannschaften mit Problemen. Natürlich das größte Problem bei den Eagles ist der Quarterback, der ausgefallen ist. Carson Wentz hat sich verletzt gesagt, war ja wirklich eine gute Saison gespielt, war auf dem Weg, vielleicht sogar MVP zu werden. Und jetzt, ja, Nick Foles hat zwei gute Spiele gehabt, zwei Spiele zum absolut vergessen. Nick Sudfeld hat dann das letzte Spiel gespielt gegen die Cowboys, konnte aber auch nicht überzeugen. Ja, was können wir erwarten von Nick Foles? Kann er wirklich dazu beitragen, dass er die Eagles in die nächste Runde führen kann?
In Woche 16 war Nick Foles wirklich in Ordnung. Und er muss einfach, die Eagles müssen versuchen, den Druck von Nick Foles aber wegzunehmen. Sie müssen nicht versuchen, das Spiel mit Nick Foles zu gewinnen, sondern der Rest muss so arbeiten, dass Nick Foles dann den nötigen letzten Prozente holen kann. Und das kann er sicherlich. Er ist ein erfahrener Mann, er ist ein guter Mann. Das kann er dann schaffen. Das Laufspiel muss funktionieren. Da hat man aber Ajayi, da hat man LeGarrette Blount, da hat man Corey Clement, der mir sehr gefällt, der undrafted Rookie. Und man hat eine sehr, sehr gute Defense in allen drei Leveln. Und das muss eben funktionieren. Aber ich lehne mich jetzt aus dem Fenster. Ich bin in letzter Zeit, also seitdem das Spiel zwischen den Rams und den Falcons vorbei war, dann stand ja fest, dass eben die Falcons in Philadelphia spielen werden. Denn ich habe immer so ein bisschen Richtung Atlanta tendiert, aber ich sage jetzt, die Eagles werden es gewinnen, weil die Falcons gegen Todd Gurley 7 Yards pro Lauf zugelassen haben insgesamt gegen die Rams. Und dann werden sie jetzt gegen die vielschichtige Lauf-Offense der Eagles nicht viel besser sein und dann im Endeffekt durch das Laufspiel platt gemacht werden. Und die Defense der Eagles wird Matt Ryan keinen schönen Tag geben. Und das Laufspiel der Falcons wird nicht besonders gut funktionieren, wenn sie sich nicht deutlich steigern. Und wenn ein Team sein Laufspiel sehr mit dem Laufspiel dominieren kann, das andere es nicht mehr etablieren kann, dann ist klar, wer gewinnt. Und deswegen denke ich, Philadelphia wird zu Hause im NFC Championship Game spielen.
Gut, da haben wir die Ansage von Clemens Florian, der sagt, dass die Eagles das Spiel gewinnen. Bist du bei Clemens oder sagst du, die Falcons gewinnen das einfach, weil sie sehr überzeugt haben gegen die Rams und das vielleicht schaffen können, die Offense der Eagles so weit einzudämmen, dass sie wenig Punkte erzielen können?
Tja, das ist eine wirklich schwierige Frage. Ich tendiere fast dazu, einfach mal auf die Falcons zu setzen, so ein bisschen als Gegenpart, um nicht die Mehrheitsmeinung sozusagen zu nehmen. Wobei man da auch lustigerweise sagen kann, die Eagles sind ja Nummer 1 Seed, aber zum ersten Mal in Playoff-Geschichte ist es so, dass der Nummer 1 Seed nicht favorisiert ist in seinem ersten Playoff-Spiel, weil ja Las Vegas eben die Falcons ganz leicht vorne hat. Liegt wohl an der Verletzung von Carson Wentz und ist auch ein bisschen nachvollziehbar. Ich habe immer noch Hoffnung in Nick Foles, muss ich auch ehrlich sagen. Und ja, es kann so viel passieren, auch in dem Spiel, weil Julio Jones, er kann einfach explodieren, er kann komplett ausrasten und 250 Yards schaffen. Hat er schon dreimal geschafft in seiner Karriere, kein anderer hat es mehr als einmal geschafft. Das zeigt ja schon, wie das Spiel sich entwickeln kann. Andererseits haben die Eagles natürlich auch eine sehr gute Verteidigung die ganze Saison schon gezeigt. Und ja, das Argument mit Todd Gurley und dem Laufspiel der Eagles, das sehr variabel und gut aufgestellt ist, natürlich ein gutes Argument. Stimmt, die Falcons haben natürlich jetzt auch wieder ein Spiel schon in den Beinen. Das ist auch die Frage, das ist ja immer die Diskussion, ist es besser, die Bye Week zu haben oder ist es besser, im Rhythmus zu bleiben? Wahrscheinlich ist es besser, in dem Fall die Bye Week zu haben, weil die Spieler dann alle schön erholt sind. Aber es kann natürlich auch sein, dass die Falcons jetzt auf einer Welle schweben. Sie wollen natürlich auch noch unbedingt wieder gut machen für den Super Bowl im letzten Jahr. Das muss man auch im Hinterkopf behalten. Jetzt haben sie es nach einer teils sehr schwierigen Saison, wo auch Matt Ryan zum Beispiel sehr schlecht gespielt hat teilweise, haben sie es geschafft, wieder in die Playoffs zu kommen. Jetzt sind sie schon wieder kurz davor. Und wenn man überlegt, wie souverän sie letztes Jahr durch die Playoffs gelaufen sind, könnte man auch sich vorstellen, dass sie jetzt irgendwie doch nochmal ein paar extra Prozente draufpacken können und dann ja wieder in den Super Bowl laufen. Soweit würde ich jetzt noch gar nicht gehen, aber dieses Wochenende vertraue ich ihnen einfach mal und sage, ja, irgendwie schaffen sie es, dass vielleicht Julio Jones so eine kleine Explosion hat und dann sie das Spiel doch nach Hause holen.
Ja, ich bin bei dir. Ich halte auch die Falcons für den Favorit, einfach weil ich den Eagles in den letzten Wochen nicht so getraut habe. Da hat die Defense, die wirklich gut ist, viele Punkte zugelassen. Das Running Game hat mich auch nicht überzeugt. Da war weder Ajayi gut, noch Blunt, noch Clement. Die haben wenig Yards erzielt. Und genau das ist für mich halt der große Frage. Haben sie sich jetzt so sind so auf einer Seite oder so auf einer Page, dass sie ja das Spiel dominieren können, dass sie dem Spiel den Stempel aufdrücken kann oder halt nicht. Und wenn sie das nicht können, dann wird das, glaube ich, sogar eine ziemlich klare Angelegenheit werden für die Falcons, die mich gut überzeugt haben, eine gute Defense gezeigt haben. Das Running Game kann noch ein bisschen besser werden, aber Matt Ryan hat gut ausgesehen und darf mal gespannt sein, wie das Spiel ausgehen wird. Wir haben jetzt eure Tipps, unsere Updates abgegeben, damit sind wir jetzt auch am Ende unserer Sendung. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne Rezension bei iTunes. 5 Sterne natürlich, wenn es euch sehr gut gefallen hat, aber natürlich auch gerne positive Kritik. Was können wir besser machen, woran können wir noch arbeiten? Und dann danken wir euch. Guckt fleißig Football am Wochenende und dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Interception, der Football-Podcast auf meinsportradio.de.
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.